eines der Ziele von Habitat 2030 war immer, kein Othering mehr zuzulassen. Also dieses Schuld zu weisen an einen anderen Teil der Branche, solange die Politik nichts tut, solange die Bauträger das nicht beauftragen bei uns, das ist viel zu einfach. Also die Größe der Frage ist viel zu relevant und viel zu dramatisch, als dass wir uns ständig nur auf andere ausreden könnten.
Gerade in der Gemeinnützigkeit ist die Leistbarkeit und die Bezahlbarkeit der Wohnung ein großes Thema. Und wir wissen, dass diese Maßnahmen, solange sie nicht in eine gewisse Breite kommen, auch wirklich Geld kosten. Wir wissen auch, dass natürlich sehr viele Lobbys und Kräfte dahinter stecken, die natürlich alte Systeme aufrechthalten wollen.
Habitat 2030 hat für uns alle hier ermöglicht, oder ich sage es für mich, aber ich glaube, es ist eben für viele so, dass wir dadurch, dass wir uns Werkzeuge erarbeitet haben und ins Handeln kommen können und etwas tun, mehr von dieser Krise an uns heranlassen können, weil es uns mehr schockieren kann, weil wir mehr agieren können.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Mein Name ist Anne Isop. Wie ihr ja alle wisst, ist die Baubranche weltweit für rund 40% der CO2-Emissionen verantwortlich. Die große Frage ist ja, wie gelingt es, das zu ändern? Heute möchte ich euch eine österreichische Initiative vorstellen, in der zahlreiche Menschen gemeinsam eine radikale Transformation der Baubranche erreichen wollen. Vor mehr als 3 Jahren haben sich über 60 Menschen zusammengetan auf Initiative des Architekten Markus Zilker von 1:1 Architekten, um gemeinsam Antworten darauf zu finden, wie die Baubranche bis 2030 klimaneutral werden kann. Und 2030 ist schon bald. Die Initiative nennt sich Habitat 2030. Ich selber bin auch Teil von Habitat 2030, deshalb bin ich diesmal keine ganz neutrale Fragestellerin. Zu dem Netzwerk gehören Architektinnen, Ingenieurinnen, Bauunternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen, Menschen aus der Verwaltung und viele mehr. Um die Vielfalt des Netzwerks besser abzubilden, habe ich nicht nur Markus Zilker zum Gespräch eingeladen, sondern auch 2 weitere Vertreterinnen von Habitat 2030, die Wiener Architektin Katharina Kotmüller und Elfi Mörtel von Alpenland. Das ist eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft aus Niederösterreich. Das Gespräch mit Habitat 2030 fand an einem Freitagmorgen Ende November statt. Am selben Tag war ich abends bei der Preisverleihung des Österreichischen Bauherrinnenpreis. Auch da ging es in den zahlreichen Laudatios um nachhaltiges Bauen, um Ressourcenschonung, um Umbau statt Neubau und all die Themen, die uns derzeit beschäftigen. Musikalisch hat den Abend die Band Sigrid Horn begleitet. Die Band ist in der Bauwelt bekannt geworden mit ihrem Song Bauen. Das ist ein Song, der vielen aus der Seele spricht. Ihr werdet später auch einen Ausschnitt aus dem Lied hören. Aber warum ich das erzähle? Als Ankündigung eines anderen Liedes sagte die Sängerin an dem Abend: Wenn genug Menschen wollen, dass sich was ändert, dann wird sich auch was ändern. Diesen Satz hat sie so eindrücklich gesagt und er war so passend zu dem Gespräch, das ich ja am Morgen geführt habe. Denn auch dort ging es um die Frage, wie viele Menschen braucht es, dass sich was verändert? Dieses und viele andere Fragen werden wir gleich im Gespräch diskutieren. Guten Morgen und herzlich willkommen beim Morgenbau. Mir gegenüber sitzen 3 Vertreterinnen von Habitat 2030. Könnt ihr euch einfach in 1-2 Sätzen mal kurz vorstellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen sich auch gleich an eure Stimmen gewöhnen können? Katharina, magst du anfangen?
Gerne. Katharina Kotmüller von Nonconform. Nonconform arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Stadt und Land. Wir sagen immer gemeinsam miteinander weiterdenken unter der Einbeziehung der zukünftigen Nutzerinnen, und gemeinsam treibt uns die Frage an, was wir angesichts der Klimakrise in die Welt bringen können.
Elfriede.
Guten Morgen, Elfi Mörtel, Alpenland, ein gemeinnütziger Wohnbauträger. Ich leite dort die Wohnungsberatung, den Vertrieb und das Marketing. Unter anderem darf ich die Geschäftsführung für eine kleine Tochter noch führen. Diese Tochter macht Spezialprojekte mit interessanten Hintergrundthemen
Und was treibt uns in der Gemeinnützigkeit an? In unserer DNA ist das Gemeinwohl sehr stark verankert. Und aus meiner Sicht verknüpft sich das sehr schön mit der Philosophie und der Vision von Habitat 2030. Es deckt sich nämlich auch hier ein lebenswertes, gerechtes Umfeld und ein lebenswerter, gerechter Lebensraum.
Ja, hallo, Markus Zilker von 1:1 Architektur. Was uns als Architekturbüro beschäftigt hat, war lange Zeit Partizipation oder partizipative Entwicklung von Wohn- und Lebensräumen, gemeinsam eben auch mit zukünftigen Nutzerinnen. Und eigentlich aus dieser Geschichte heraus immer schon ein sehr breites Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffes auf soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit. Genau, und angesichts, Katharina hat es ja schon gesagt, angesichts der Klimakrise, in der wir uns befinden, sehr verstärkt diese ökologische Fragestellung. Und ja, der Beitrag dessen, was wir da getan haben und tun in unserer Branche, ist extrem groß, und das ist eine Riesenmotivation, wirklich einen Unterschied zu machen.
Du meinst den negativen Beitrag?
Der negative Beitrag, genau. Danke.
Dann möchte ich gleich die Frage stellen, was genau ist Habitat 2030?
Fangen wir an. Es ist einmal eine Genossenschaft seit einiger Zeit, eine Genossenschaft mit aktuell 52 Mitgliedern. Über viele Bereiche der Baubranche hinweg, also planende Bauträger, gewerbliche Bauträger, gemeinnützige Bauträger, Wissenschaft, Architekturvermittlung, Baufirmen und so weiter. Und glaube ich, das ist ein zentraler Punkt. Das ist ein Netzwerk aus Menschen und eben auch mittlerweile eine Genossenschaft aus engagierten Menschen und Unternehmen, die Emissionen reduzieren wollen, die Antworten finden wollen auf die Klimakrise in der Baubranche und eine Klimaneutralität. Und das macht vielleicht auch einen großen Unterschied, diese breite Zusammensetzung. Also eines der Ziele von Habitat 2030 war immer, kein Othering mehr zuzulassen. Also dieses Schuldzuweisen an einen anderen Teil der Branche, solange die Politik nichts tut, solange die Bauträger das nicht beauftragen bei uns, solange die Baufirmen das und das nicht im Angebot haben, das ist viel zu einfach. Also die Größe der Frage ist viel zu relevant und viel zu dramatisch, als dass wir uns ständig nur auf andere ausreden könnten. Also ein Zusammenschluss über die ganze Branche von engagierten Menschen, die wirklich einen Unterschied machen wollen und Dinge auf den Boden bringen wollen und diesen Impact generieren, zum Beispiel Emissionen so schnell wie möglich zu reduzieren.
Und ich würde gerne ergänzen, was so besonders ist an diesem Netzwerk. Habitat 2030 ist aus der ersten Zukunftswerkstatt hervorgegangen. Das werden wir später vielleicht noch was zu der Geschichte hören und was damals so systematisch sichtbar war, wir waren dort viele Architekturbüros, die alle parallel zur Zukunftswerkstatt das Finale eines Wettbewerbs abzugeben hatten. Und aus dieser Wettbewerbslogik heraus ist es extrem kompetitiv, die Architekturbranche. Und was jetzt das systemisch Neue ist an diesem Netzwerk, ist, dass wir erstens alle gemeinsam mit Bauträgern, Entwicklern, Verwaltung und Architekten, nicht nur Architekten, eben zusammen sind, und dass wir gemeinsam gesagt haben, es gibt jetzt diese drängende Frage, die wichtiger ist als alles andere, und wir müssen gemeinsam Antwort finden, und alles, was wir neu uns erarbeiten, stellen wir immer sofort so schnell als möglich allen im Netzwerk zur Verfügung, und nicht nur im Netzwerk, sondern auch darüber hinaus. Weil es ist ja auch nicht unser Ziel, jetzt uns hier als Netzwerk einen Vorteil zu erarbeiten, sondern die ganze Baubranche radikal zu transformieren, weil es uns angesichts der Faktenlage und die Klimakrise überholt uns ja permanent. Also es ist ja nicht nur so, dass das tatsächlich eintritt, sondern es tritt alles tatsächlich viel früher ein. Und da diese Entscheidung eben zu sagen, okay, es muss alles auf den Tisch und wir müssen so schnell als möglich agieren, gemeinsam.
Dieser gemeinschaftliche Gedanke hat nämlich dann uns als Genossenschaft motiviert, denn dieser Genossenschaftsgedanke, gemeinsam, kooperativ Dinge anzugehen, anzupacken, was weiterzubringen, ohne auf den eigenen Vorteil zu schauen, das hat uns als Wohnbauträger, als Genossenschaft motiviert, auch unseren Teil dazu beizutragen. Wir leben ja in einer Zeit der starken Veränderung, und immer wenn es starke Veränderungen gibt, merkt man, die Menschheit schließt sich wieder zusammen. Also es ist immer das Trennende dazwischen, aber es gibt dann wieder Phasen, wo Zusammenschluss kommt und Kooperation. Ich glaube, das ist eine Stärke, an der müssen wir arbeiten und das weitertreiben. Und diese Stärke ist auch eine Chance. Also in dieser Zeit jetzt gibt es sehr viele negative Stimmen, eher ein Spin nach unten. Ich denke aber gerade Habitat hat die Stärke und schafft es, diesen Spin nach oben zu bringen, weil eben so viel Motivation, so viele tolle Menschen in dem Netzwerk drinnen sind.
Wir sitzen jetzt zu viert hier, also zwei Architektinnen, eine Vertreterin einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft und ich als Journalistin. Das Netzwerk ist aber ja viel breiter. Und ich habe von Anfang an faszinierend gefunden, dass ihr und vor allem auch du, Markus, so viele Leute zusammengebracht habt und dass dieses Netzwerk auch jetzt über 2-3 Jahre hält und dass dieser Zusammenschluss zugleich aber auch offen, porös ist. Also es können immer wieder neue Leute andocken. Wie ist es gelungen, diese Menschen zusammenzubringen?
Ja, wie ist es gelungen, so viele Menschen in so einer Breite auch zusammenzubringen? Also ich habe vor 2,5 Jahren gemerkt, wenn wir uns dieser Frage wirklich ernsthaft annehmen wollen und nicht nur in Form von einzelnen Forschungsprojekten und einzelne Maßnahmen bei Projekten zu verändern oder irgendwelche Materialien zu verändern, dann braucht es wirklich so eine branchenübergreifende Auseinandersetzung damit und eine unglaublich tiefe Auseinandersetzung damit, die eben nicht nur unseren Kopf anspricht, sondern auch unsere Gefühle anspricht und wirklich so tief hineintaucht in die Ernsthaftigkeit dieser Frage, weil die ist im Prinzip zivilisationsentscheidend, wenn man es sehr pathetisch sagen möchte. Und aus dem Bewusstsein heraus war mir klar, es reicht nicht, wenn wir uns irgendwo 3-4 Stunden zu einem Workshop treffen oder es reicht nicht, wenn wir uns erzählen, was wir alles eh schon wissen und schon geschafft haben, sondern es geht wirklich darum, sich auf dieses Nichtwissen, diese auch irgendwie Unbewältigbarkeit dieser Herausforderung einzulassen, mit allem, was wir können, wissen, fühlen. Und aus dem heraus ist diese Idee entstanden, eine 3-tägige Zukunftswerkstatt zu veranstalten. Das ist eine partizipative Methode, die auf Robert Jung zurückgeht. Da war man in den 80er Jahren, das wissen viele nicht mehr, Präsidentschaftskandidat für die österreichische Bundespräsidentschaft, aber der hat das als Methode quasi, ich glaube, in den 60er oder 70er Jahren entwickelt. Und da geht es darum, 3 Tage lang auf ein großes Thema, auf eine große Frage wirklich so drauf zu schauen, dass man sich einen Tag mit der Vergangenheit und der Kritik beschäftigt, einen Tag eine Vision entwickelt und in die Zukunft blickt und am 3. Tag dann in der Gegenwart schaut, was heißt das und was ist konkret zu tun. Und genau, und dann war mir klar, jetzt braucht es so eine Zukunftswerkstatt, weil sonst kommen wir nicht weiter. Also nur mit einzelnen Treffen von irgendwie ein paar Leuten wird nicht viel passieren. Und mich haben tatsächlich fast alle Leute, denen das ganz zuerst erzählt habe, für verrückt erklärt, wirklich relevante Akteure aus der Baubranche 3 Tage und 3 Nächte irgendwo hinzubringen und quasi, weil das war die Bedingung, dass man dort hinkommt und auch bleibt und die ganze Zeit teilnimmt. Und die interessante Erfahrung, und das ist vielleicht eher super Brücke zur Alpenland, die interessante Erfahrung war, dass also ich habe lauter persönliche Telefonate mit den Menschen geführt und habe sie wirklich persönlich eingeladen. Und dass ich von ungefähr 70 Leuten, die ich angefragt habe, 60 Zusagen bekommen habe. Aber von Leuten, die wirklich keine Zeit haben, im Regelfall. Und eigentlich die amüsanteste Erfahrung war im Telefonat mit eurer Obfrau bei der Alpenland, mit der Isabella Stickler. Da hat mir die Sekretärin versucht, sozusagen ein Stück weit abzufangen. Also nicht aus Bösartigkeit, aber sozusagen einfach aus Kenntnis des Kalenders von, ja, der Isabella, genau. Von der Isabella Stickler heraus. Und hat mich gefragt, was ich denn eigentlich will von der Isabella Stickler. Und ich habe das kurz geschildert und sie hat mir wirklich lauthals am Telefon ausgelacht. Also sie hat einen Lachanfall gekriegt und hat gesagt, 3 Tage und 3 Nächte, das glauben sie selber nicht. Und wie soll denn das funktionieren? Und hat wirklich herzhaft quasi eine Minute lang, glaube ich, gelacht. Und ich habe mitgelacht. Und dann hat es mich trotzdem verbunden und eine Viertelstunde später war klar, dass die Isabella Stickler dabei ist und sich diese Zeit nimmt, weil sie diese Ernsthaftigkeit und die Tiefe der Frage verstanden hat und quasi auch einen gewissen Leidensdruck wahrscheinlich wie so viele verspürt und sozusagen vielleicht auch einen Leidensdruck, dass eigentlich die Größe der Fragestellung nicht wirklich ausreichend ernst genommen wird in den allermeisten Settings. Und das war die Erfahrung, die mich unglaublich gepusht hat, dass fast jede Person, die ich angerufen habe, wo ich gewusst habe, da ist jemand, dem ist jetzt alles andere als egal, aber ist, die Person ist natürlich auch gefangen in ihren Rollen und in ihren Zwängen. Und alle diese, oder fast alle diese Personen haben sofort nach 10 Minuten gesagt, da bin ich dabei. Ich habe zwar keine Zeit, aber ich habe die Zeit. Und das ist, glaube ich, was mich noch immer inspiriert und trägt, dass das so stark und so klar ist, wenn es wirklich um relevante Fragen oder wirklich tiefgehende Ernsthaftigkeit geht.
Ich mag gerne anschließen, was habe ich da 2030 für mich persönlich ermöglicht, und ich glaube, das ist ein Effekt, den viele so erleben. Ich finde, das ist in der Zeit, in der wir leben, vor diesen multiplen Herausforderungen, immer sehr wichtig, wie viel lässt man auf sich einwirken, um ins Handeln zu kommen, und wie wenig lässt man auf sich einwirken, um handlungsfähig zu bleiben. Also bei allen 1000 Meldungen, die täglich auf uns einprallen. Und bei der Klimakrise ist es auch so, und wenn man in der Branche tätig ist und immer hört, ja, wir sind für 40% des weltweiten CO2-Ausstoßes, ist die Baubranche verantwortlich. Und Habitat 2030 hat für uns alle hier ermöglicht, oder ich sage es für mich, aber ich glaube, es ist eben für viele so, dass wir dadurch, dass wir uns Werkzeuge erarbeitet haben und ins Handeln kommen können und etwas tun, mehr von dieser Krise an uns heranlassen können, weil es uns mehr schockieren kann, weil wir mehr agieren können. Und das ist eine totale Qualität von dem Netzwerk.
Dieses ins Handeln kommen. Ich meine, wo fängt man an und was sind die ersten Ziele gewesen? Und wie hat sich das jetzt auch vielleicht verändert im Laufe der Zeit?
Am Ende der Zukunftswerkstatt haben wir überlegt für das kommende Jahr, was sind Dinge, die wir angehen wollen, und was können wir jetzt gleich angehen. Und etwas, das wir dann gesagt haben, das können wir gleich sofort angehen und wirklich auch in der Woche danach gemacht haben, ist das Klimafrühstück. Das ist jede Woche am Mittwoch von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, eine halbe Stunde Input, eine halbe Stunde Q&As. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir, um uns mal gemeinsam irgendwie so unser Wissen, das wir haben, im Netzwerk auszutauschen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann haben wir uns mal in den ersten Wochen damit beschäftigt, alle ein gemeinsames Verständnis zu haben, was sind Ökobilanzierungen, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen von Ökobilanzierungen, was sind Tools, um Ökobilanzierungen zu erstellen, mit dem Ziel, dass wir gesagt haben, wir möchten am Ende sehen, wo wir als Baubranche stehen. Wir möchten viele Projekte alle gleich bilanziert haben, damit wir sie untereinander vergleichen können, damit nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Und ich steige da kurz ein, weil dieses Klimafrühstück, das jetzt seit 2 Jahren läuft, ist wirklich wahrscheinlich einer der zentralen Bestandteile von Habitat 2030 jetzt die letzten 2 Jahre gewesen und hat etwas ermöglicht, weil du hast gesagt, unseren Wissensstand auszutauschen und auf den gleichen Stand zu bringen. Aber ich finde, es ist noch viel mehr passiert, nämlich es ist passiert, dass wir wahnsinnig schnell gelernt haben, durch diese wirklich jeden Mittwoch an einem Thema dranbleiben, auch in dieser Kuratierung, dass diese Themen aufeinander aufbauen und diese inhaltlichen Deep Dives quasi zusammenhängen und parallel dazu in Projekten, in Forschungsprojekten, aber auch in Planungs- und Bauprojekten die Dinge zur Anwendung zu bringen und dann wieder Fragen stellen zu können in diesen Deep Dive. Also dieses gemeinsame Lernen ist etwas, was eine unglaubliche Qualität entfaltet hat, nicht nur für uns, sondern für ziemlich viele Menschen. Also mittlerweile sind da 60 bis 100 Menschen jede Woche dabei. Und ich sage immer, ich habe in meinem Leben noch nie so schnell gelernt wie in diesen letzten 2 Jahren. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, die da wirklich dranbleiben und jede Woche dabei sind und eben parallel versuchen, das zu übersetzen in Arbeit und in Projekte.
Das heißt, es geht dann schon auch darum, dass ihr das in den Alltag, in euren Büroalltag integriert.
Ja, sicher.
Ja, und ich finde, das Dranbleiben ist auch total wichtig, weil es geht uns ja oft so, dass man irgendwo ist und dann ist irgendwas, man ist total begeistert, aber dann im Arbeitsalltag kriegt es halt dann nicht die Aufmerksamkeit. Und da dieses gemeinsame Dranbleiben und dieses Aufteilen auf viele Schultern hat eben auch dazu geführt, dass es nicht abgerissen ist. Genau, und wir haben uns immer sehr konsequent gesagt, okay, ein Schritt nach dem anderen und so tun wir weiter. Und auch die Mitarbeiter in den Büros und die Teams einbezogen und die jetzt zum Beispiel bei den Ökobilanzierungen, die sie ja dann machen müssen und die Fragen gemeinsam wieder abgestimmt, auch mit den Softwareentwicklern.
Anhand dieses Beispiels der Ökobilanzierung kann man, glaube ich, jetzt verschiedene Bestandteile von Habitat 2030 gut erklären. Also das eine ist dieses Lernen, miteinander lernen und viel schneller lernen, als wir es davor gewohnt waren, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel über Klimafrühstücke. Dann parallel dazu, es gibt einfach mittlerweile einige Arbeitsgruppen, aber jetzt zum Thema Ökobilanzierung gibt es 3 Arbeitsgruppen. Also eine, die das sozusagen die Art und Weise, wie wir das tun, steuert und auch wissenschaftlich in Einklang bringt oder weiterentwickelt. Eine, die das operationalisiert, das heißt wirklich damit beschäftigt, wie schaut der Workflow im Architekturbüro aus oder zwischen Bauträgern und Planungsbüros, wie bringt man das sozusagen in einen guten Ablauf, wie stellt man Ergebnisse dar, wie macht man das vergleichbar, um wieder daraus zu lernen. Und eine Gruppe, die sich mittlerweile mit Ökobilanzierung von Bestandsgebäuden beschäftigt, also dass das nicht nur am Neubau geht. Und gleichzeitig dazu haben wir ein quasi diese Outcomes oder diese Ergebnisse immer für uns alle sichtbar gemacht. Das heißt, mittlerweile gibt es 60 analysierte Gebäude, die komplett vergleichbar sind, was ihre Auswirkungen auf Treibhausgase oder ihre Emissionen betreffen. Und die sind enorm, wie schon anfangs gesagt. Und dadurch kann man wahnsinnig schnell voneinander lernen, wenn man 60 Projekte vergleichen kann, wirklich. Wie viel steckt im Stahl drin, wie viel steckt im Beton drin, wie viel steckt im Holz drin und so weiter. Also wirklich auch runtergebrochen auf Bauteile, runtergebrochen auf Materialien. Und, also jetzt haben wir gesagt, lernen, anwenden, austauschen, sichtbar machen und dann quasi auch parallel dazu noch, und wie geht das in der Vermittlung? Wie kann man das jetzt über dieses Netzwerk hinaus vermitteln? Wie kann man damit auch Regularien und eben Gesetze, Normen, Vorschriften auch mit beeinflussen, um Klimaschutz zu erreichen?
Da knüpfen auch dann wir wieder an, weil du hast ja gut ausgeführt, was die Architektur, die Planenden aus der Fachebene, aus dem technischen Bereich bringen. Wir bringen dann eher die andere Sichtweise ein. Die Sichtweise aus der wohnrechtlichen Perspektive, was ist im Bestand besonders dann möglich, um Dinge auch umzusetzen. Und vor allem uns ist wichtig, auch die Sichtweise unserer Bewohner, der Menschen einzubringen. Letztendlich wird das alles für Menschen, für den Endverbraucher gemacht. Und ich glaube, es muss uns auch gelingen, in der Sprache und in der Informationsübermittlung das so zu transformieren, dass es auch der Konsument, der Mensch am Ende der Kette gut nehmen kann und versteht. Denn ich glaube, auch diesen Kreis muss man schließen, den Menschen muss man mit im Boot haben, damit eben diese Tragfähigkeit auch dann gegeben ist.
Und das ist natürlich eine Herausforderung sozusagen, genau. Weil wir oft auch in technischen Begriffen drin sind und in ein bisschen Zahlen-Nerds mittlerweile geworden sind, manche von uns. Also das auch zu vermitteln und nicht nur in Kilo CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche miteinander zu sprechen, das ist schon auch eine Challenge, muss man auch sagen.
Kannst du hier ein Beispiel nennen?
Wir sind in der Phase, wo wir auch dabei sind, diese Themen in unsere internen Prozesse, in die Planungsprozesse, aber auch in die Sanierungsprozesse unserer Bestandsgebäude zu integrieren. Gerade in der Gemeinnützigkeit ist die Leistbarkeit und die Bezahlbarkeit der Wohnung ein großes Thema. Und wir wissen, dass diese Maßnahmen, solange sie nicht in eine gewisse Breite kommen, auch wirklich Geld kosten. Wir wissen auch, dass natürlich sehr viele Lobbys und Kräfte dahinter stecken, die natürlich alte Systeme aufrechthalten wollen. Und somit wird es schwer, eine aktuelle Leistbarkeit zu bekommen. Und der Spagat zwischen der breiten Anwendung, die dann am Ende des Tages Leistbarkeit bringt, und eben diesem Pioniergeist auch mal Dinge zu versuchen und sich zu trauen, mit Mut auch etwas zu tun, den versuchen wir gerade.
Das heißt, es gibt ein konventionelles Bauen und dann gibt es Projekte, bei denen man versucht, so zu bauen, wie wir bauen müssen, um diese Transformation hinzubekommen.
Es gibt Versuchsprojekte, Forschungsprojekte, wo diese Themen auch von öffentlicher Stelle unterstützt durchexerziert werden, wo man sehr viel lernt. Also das sehe ich auch immer als Bildungskreis. Also da lernen natürlich auch einzelne Mitarbeitende aus den Unternehmen, aus den Büros sehr viel darüber. Und natürlich aus einer höheren Perspektive gesehen sieht man auch dann, lässt sich das wirtschaftlich tragbar in eine Breite skalieren. Und ich glaube, das Thema hebt sich erst, wenn man es in eine Breite bringt, um eben dann wirklich auch den Effekt zu erzielen, den man braucht, um die Ziele der Klimaneutralität annähernd zu erreichen.
Und dabei steht ihr als Gemeinnützige, aber nicht nur ihr, sondern eigentlich die ganze Branche auch vor systemischen Herausforderungen, würde ich sagen. Nämlich, dass wir einfach noch immer Umweltkosten externalisieren im großen Stil, dass wir keine adäquate, auch nur ansatzweise angemessene CO2-Bepreisung haben. Ja, also das ist einfach sozusagen systemische, also dass es systemisch noch immer so ist, sozusagen, dass Leistbarkeit und Ökologie sich gegeneinander ausspielen, unabhängig davon, wie sehr ihr euch bemüht oder wie sehr wir uns bemühen. Es ist schon auch ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man sich sozusagen anschaut, dass Arbeitszeit mit 100% Lohnnebenkosten besteuert ist und Materialentnahme, die Ressourcen verursacht, Biodiversität abbaut, nichts kostet. Es ist gratis, irgendwie Material aus der Welt zu entnehmen. Also es sind mehrere systemische Komponenten, die diese Transformation massiv erschweren.
Umso wichtiger ist es, viele Menschen dazu zu bringen, die Themen zu diskutieren, sich auch damit auseinanderzusetzen und gemeinsam daran zu lernen. Und Habitat 2030 ist genau diese Plattform, wo man sich auch kritisch einbringen kann, wo diskutiert werden darf und auch muss, um zu wachsen.
Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, mal in das Lied von Sigrid Horn reinzuhören.
Und wird schon betoniert und zwischen zwei Bergen und der Schneekanon, damit Menschen im Mangel nicht merkt. Und sie bauen Kärnteln an, für die brennen sie es nieder, damit die Viecher was fressen und wir fressen die Viecher. Und der Meeresspiegel, der steigt, weil bald vom Urwald nimmer fühlt.
Wenn ich jetzt von Habitat 2030 das erste Mal höre und mich jetzt für diese Ökobilanzierung interessiere, wie komme ich da an Informationen? Weil ihr habt ja gesagt, ihr wollt es eigentlich für alle zugänglich machen.
Also wir sind tatsächlich noch nicht ganz dort, alles auf der Webseite abgebildet zu haben. Aber das Einfachste ist, es gibt eine Kontaktadresse auf der Webseite, uns schreiben, und es gibt wie so einen Leitfaden, also wie wir ökobilanzieren, damit es vergleichbar ist. Und dieser Leitfaden, der ist öffentlich zugänglich, also den kann man in alle Richtungen teilen. Und dann kann man quasi mit, es ist auch nicht softwareabhängig, also man muss nicht mit einer bestimmten Software arbeiten, aber dann kann man quasi mit unterschiedlichen Ökobilanzierungssoftwaren, die man sich hat, das muss man sich schon aneignen, also quasi diese Fähigkeit, die Dinge zu analysieren, kann man das sozusagen gemäß dieser Methode machen und damit vergleichbar werden. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, wirklich um Verständnis zu erzeugen, ist diese Vergleichbarkeit zwischen Projekten. Also jetzt noch ein E-Mail schreiben. Bald hoffentlich werden wir viele dieser Ergebnisse auf der Website auch sichtbar haben. Wird noch ein paar Monate dauern, glaube ich, damit diese Ergebnisse sichtbar sind, aber auch die Auswirkungen auf mögliche Treibhausgas-Zielpfade, weil das ist das, worum es dann auch gehen muss, auch regulatorisch, dass das wirklich transparent wird auf der Website. Und die einfachste Methode ist sicher, einfach einmal bei dem Klimafrühstück dabei zu sein und sich online zuzuschalten. Genau, jeden Mittwoch um 8.30 Uhr, eine Stunde. 9.30 Uhr sind wir pünktlich wieder fertig. Und das ist wirklich fast jede Woche richtig spannend und informativ. Und die andere Möglichkeit ist, der Genossenschaft beizutreten. Alle Infos dazu findet man auch auf der Website habitat2030.at.
Und um die Einladung zum Klimafrühstück zu bekommen oder den Link, reicht es, dass man irgendwen vom Netzwerk Bescheid sagt, dass man auf die Liste gerne würde, und dann kriegt man den Link.
Oder ein E-Mail schreibt.
Oder ein E-Mail schreibt.
Über allem, also von der ersten Zukunftswerkstatt an, aber auch der zweiten und jetzt auch bei der dritten, stand immer die Frage, wie kann uns eine radikale Transformation der Baubranche zur Klimaneutralität 2030 gelingen? Vielleicht könnt ihr sagen, was versteht ihr darunter unter einer radikalen Transformation?
Ich kann ausholen, weil einer der Impulse, habe ich da 2030 oder diese Zukunftswerkstatt durchzuführen und dann habe ich da 2030 da zu gründen, war so dieses Bewusstsein, dass graduelle Veränderungen nicht mehr ausreichen. Also wir haben diesen als Büro damals den Neuropian Bauhauspreis für Gleis 21 gewonnen, vor 3 Jahren. Und mir ist damals bewusst geworden, das Ding verursacht in der Herstellung und der Richtung noch immer die Hälfte der Emissionen. Es ist nicht ansatzweise kreislauffähig, obwohl Holzbetonverbunddecken, aber blöderweise sind die Dinge miteinander verbunden. Es ist mit Mineralwolle gedämmt, das heißt, das können wir nicht deponieren mittlerweile mehr. Es ist mit Fernwärme beheizt, was damals noch zu 2/3 indirekt und direkt aus Gas gekommen ist und damals noch sogar aus russischem Gas. Das heißt, das macht ein paar Dinge, trotz aller Partizipation und aller Einbindung von Geflüchteten. Und also das ist ein super Projekt, aber trotz all dieser Dinge ist es nicht ansatzweise eine wirkliche Antwort auf die Größe und Ernsthaftigkeit der Frage, vor der wir stehen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, jetzt habe ich ausgeholt.
Warum radikal?
Warum radikal? Und dann habe ich verstanden, okay, es geht nicht darum, in Projekten ein bisschen was besser zu machen. Also um das geht's auch, ja. Aber das reicht nicht ansatzweise aus. Das heißt, es braucht wirklich dieses Radikale, das heißt an die Wurzel gehende und wirklich anzuschauen, von der Frage herkommend und nicht von dem, was gerade machbar erscheint, von der Frage herkommend, an welchen Wurzeln müssen wir ansetzen, um noch halbwegs ernsthafte Antworten auf diese Frage, zum Beispiel der Klimaneutralität bis 2030, weil unsere Treibhausgasbudgets sind aufgebraucht, zu finden. Und da muss man nicht nur zwei Bauteile austauschen und nicht nur, also es geht nicht mehr um Einzelmaßnahmen, sondern wirklich um eine radikale Transformation.
Und auch wenn man sich systemisch anschaut, ist Ende 2025, also 4 Jahre bis 2030, übliches Bauprojekt, ist genau das die Zeit wahrscheinlich, die es braucht, vom Wettbewerb bis zum Fertig. Deswegen radikal, weil die Systeme sind träge. Und so wie es in dem Klima Kipppunkte gibt, gibt es aber auch in Systemen Kipppunkten und im Sozialen. Und das braucht es hier. Deswegen muss es, so wie du sagst, nicht graduell sein, sondern es muss ruptiv sein.
Vielleicht könnt ihr noch einmal ganz kurz das Ziel formulieren. Also, was genau ist das Ziel von Habitat 2030?
Also in dieser Frage drin war das Ziel formuliert, bis 2030 die österreichische Baubranche Richtung Klimaneutralität radikal zu transformieren. Vollkommen wahnwitzig, vollkommen unerreichbar und ich meine die Frage trotzdem ernst. Also wie kann das gelingen? Jetzt muss ich mich bemühen, nicht mit meinem Lieblings-Rilke-Gedicht aufzuwarten, über die Geduld, wo es darum geht, die Fragen selber lieb zu haben. Und ich glaube, und erst dann können wir allmählich vielleicht eines fremden Tages in die Antworten hineinleben. Und ich glaube, das sind wir überhaupt nicht mehr gewohnt, Fragen, die uns überfordern, wirklich anzunehmen in ihrer Tragweite. Und mich inspiriert das. Und anscheinend hat es andere Menschen auch inspiriert. Und das Ziel ist, auf dieser Emissionsebene, und das ist nicht alles, aber auf dieser Emissionsebene die österreichische Baubranche Richtung Klimaneutralität bis 2030 transformiert zu haben.
Also bei uns steht es ja in unserem Auftrag drinnen. Also wir sind verpflichtet, familiengerechten und gesunden Wohnraum zu schaffen. Und das ist elementar. In Angesicht dessen, was passiert in den nächsten Jahren, wie sich das Klima verändert, welche Herausforderungen auch dann der Mensch tagtäglich hat und welche Veränderungen er auch spürbar bemerken wird. Und das ist die Frage, die uns motiviert, es zu schaffen, auch in der Zukunft, auch 2030, familiengerechte und vor allem gesunde Wohnungen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.
Hast du das Gefühl, dass ihr da auf einem guten Weg seid?
Wir haben noch ein großes Stück Weg vor uns, also so fair muss man schon sein. Und es ist auch ein Weg, den niemand alleine gehen kann. Und wie gesagt, kooperativ, viele Menschen gemeinsam, intensive Diskussion und Auseinandersetzung mit der Thematik ist wesentlich. Genau das bricht dann Barrieren und alte Glaubensmuster auf und alte Systeme. Und das ist notwendig. darum ganz wichtig, viele unterschiedliche Menschen in die Gruppe bringen, motivieren. Jeder kann etwas dazu beitragen und mitgestalten. Das ist das Wesentliche.
Ich finde das total schön, wie du das sagst. Wir sind es nicht gewohnt als Gesellschaft, aber das braucht es in der Situation. Ja, diese Frage ist vielleicht überfordernd und wir kennen jetzt noch nicht alle Antworten, aber wir tun jetzt einmal so, als wäre es möglich, mit aller Ernsthaftigkeit, die uns zur Verfügung steht.
Und die Frage und das Thema einfach wegzuwischen, ändert ja die Situation nicht. Das ist ja nur eine Pauschalfloskel, ein Killer, um das Thema mundtot zu machen. Also darum, glaube ich, schon viele Fragen stellen. Dann gibt es auch irgendwo Antworten. Und auch so eine Frage wegzuwischen ist eine Antwort. Zeigt, dass das vis-à-vis gar nicht bereit ist, sich der Thematik zu stellen, aus meiner Sicht.
Ich habe von dieser Zukunftswerkstatt in Erinnerung, da gab es einen Vortrag von Otto Sharma. Otto Sharma lehrt am MIT und unterrichtet zur Organisationsentwicklung. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Vortrag vielen total Mut gemacht hat in dieser Gruppe. Deswegen die Frage an euch, wie war das für euch? Mir kommt vor, das war ein sehr besonderer Moment in dieser Werkstatt.
Also für mich ist oder die Arbeit von Otto Sharma war ja auch einer der Auslöser, diesen ganzen Weg in dieser Form auch zu gehen. Weil der Otto Sharma sagt eigentlich was ziemlich gut zu diesem Modell der Zukunftswerkstatt passt, dass es einen U-förmigen Prozess braucht, um wirkliche Transformation herbeizuführen. Das muss man ein bisschen erklären für Menschen, die jetzt noch nie was von Theory U gehört haben, also von Theorie U von Otto Sharma. Das ist eine der, finde ich, relevantesten oder bekanntesten und relevantesten Denkmodelle, wie Transformation überhaupt gelingen kann, dass man eben nicht von einer Analyse eines Problems einfach auf die Lösung rüberspringen kann, sondern dass es einen U-förmigen Prozess braucht, der nach unten geht, jetzt also beginnt halt auf einer Seite und geht nach unten und geht wieder nach oben. Und dieses nach unten gehen in diesem Theory U-Modell heißt quasi nicht nur mit seinen Gedanken, sondern auch mit seinen Emotionen und Gefühlen und auch mit seinem Willen auseinanderzusetzen. Also und auf diesem Weg nach unten, also es ist ein unangenehmer Weg, gibt sogenannte Thresholds, also Schwellen an Skepsis, an Verleugnung, an und so weiter, die uns davor hindern, quasi dorthin zu gehen, weil da tut's weh. Und da wollen wir uns schützen, sozusagen, vor allem wenn es um sowas geht wie Klimakrise und das, wo wir da hinsteuern. Und er sagt aber nichtsdestotrotz braucht es das. Also es braucht diesen Open Mind, Open Heart und Open Will. Sonst findet diese Transformation einfach nicht statt. Und ich glaube, also für mich hat diese Zukunftswerkstatt und das, was wir da tun, vor 2,5, 3 Jahren mit diesem Modell gestartet. Das ist aber uns nie sozusagen in dieser Tiefe gelungen, natürlich zu vermitteln an viele, die da dabei sind. Und vielleicht war es deswegen auch für viele Leute so ein zentraler Moment heuer, weil dann plötzlich total verständlich geworden ist, warum wir ständig dorthin gehen, wo es weh tut. Nicht, weil irgendjemand da sadistisch und masochistisch veranlagt wäre, sondern weil es das tatsächlich braucht, diese auch extrem negativen Emotionen auch fühlen zu dürfen oder zu müssen, um überhaupt weiterzukommen. So, wäre eine schnelle Erklärung. Genau. Finden wir sollten fast noch was ergänzen zu Social Soil, weil eines der Denkmodelle, die der Otto Sharma auch vorschlägt, ist, dass es für Transformation auch einen wirklich fruchtbaren Boden braucht. Und mit fruchtbaren Boden meint er vor allem ein Social Soil, also nicht nur sozusagen Bodenboden, sondern auch einen sozialen Boden, auf dem überhaupt etwas gedeihen kann. Und der Boden, der braucht Vertrauen, der braucht Zuhören, der braucht Begegnung auf Augenhöhe, der braucht auch Zeit. Also es geht nicht in irgendeiner Besprechung zwischendurch. Ich glaube, Habitat 30 schafft einen sehr fruchtbaren Boden im Vergleich zu vielen anderen, was wir in dieser Branche so gewohnt sind. Und er spricht da auch in diesem Zusammenhang von, das inspiriert mich sehr stark, von diesen Small Islands of Coherence, also Inseln der Kohärenz, wo wir sozusagen ein gemeinsames Verständnis haben. Und das kann mit 2, 3 Menschen in einer Organisation beginnen. Aber oft ist es einfach wirklich schwierig, wenn du als Einzelperson in einer Organisation ein Bewusstsein, einen Veränderungswillen hast, wirklich Meta machen willst. Und du hast keine Inseln der Kohärenz. Und ich glaube, was da beginnt zu entstehen, ist sozusagen, dass diese Inseln der Kohärenz einfach mehr und mehr werden und sowohl regional als auch in der Branche in verschiedene Bereiche hinein verteilter. Ein paar fehlen noch.
Ich glaube, was auch bei der Zukunftswerkstatt sehr spürbar war, war, dass trotzdem auf alle uns der Druck auch irgendwie groß ist in unserem täglichen Berufsleben und wir alle in Projekte drinnen stecken, wo sich nicht jetzt alles immer sofort eins zu eins so umsetzen lässt, wie wir uns das jetzt erarbeitet haben und vorstellen. Und eben da diese Hoffnung, dass auch diese kleinen Schritte gut und wichtig sind und dass wir darauf vertrauen dürfen, wenn wir hier weiterarbeiten und noch nicht die ganz große Antwort können, dass das auf fruchtbaren Boden fallen wird und dadurch auch Transformation möglich ist. Und ich finde in dem Kontext auch erfreulich zu wissen, haben wir vorher schon gesagt, es gibt ja irgendwie auch so Kipppunkte, damit sich Systeme ändert, muss man jetzt nicht, wie man glauben würde, 50% der Menschen überzeugen, sondern für so Transformation reicht oft eine Gruppe von um die zwischen 8 und 11%.
Gibt es verschiedene Zahlen,
aber deutlich weniger, als man jetzt intuitiv vielleicht glauben würde.
Jetzt habt ihr ja vor kurzem eine Genossenschaft gegründet. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, warum ihr eine Genossenschaft gegründet habt.
Ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück. Gerne. Und gebe ein Beispiel und dann kommen wir vielleicht auf die Genossenschaft. Weil wir jetzt oft auf so einer halben Meta-Ebene gerade reden, vielleicht noch, wenn wir jetzt gesagt haben, das Ziel ist, Klimaneutralität bis 2030 und diese ganze Baubranche transformiert zu haben. Vor 2 Jahren habe ich das noch für unmöglicher gehalten, als ich es heute halte. Jetzt wissen wir durch Forschungsprojekte und durch ganz konkrete Gebäude, wir können zumindest ein Netto-Null auf CO2-Äquivalent-Ebene in Herstellung oder Richtung jetzt erreichen und im Rahmen des geförderten Wohnbaus. Also wir sind in einem Forschungsprojekt mit Alpenland und EGW und Schönere Zukunft zum Beispiel an 3 Gebäuden in Niederösterreich dran, aber auch an einem Projekt in Wien. Und in diesem Netzwerk entstehen jetzt ein paar Projekte, die das wirklich konkret am Boden bringen. Das hätte ich vor 2 Jahren noch nicht geglaubt und wir haben es vor einem Jahr, wo wir die ersten Ökobilanzen gemacht haben, eben mit all diesem Wissen, das da einfließt, in konkrete Aufbauten, in eine Reduktion von sehr emissionsintensiven Materialien wie Zement, in Reduktion von Stahl, ein Ersetzen von Mineralwolle in ein Dämmen der Häuser mit Stroh, das wahnsinnig viel bringt auf Kohlenstoffspeicherebene und so weiter und so fort. Einfach sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir zum ersten Mal wissen, wir können jetzt Häuser bauen, die jetzt vielleicht nicht billig sind, aber sozusagen noch im Bereich des leistbaren Wohnens angesiedelt sein können und die ein Netto-Null in Herstellung und Errichtung bringen. Genau, und ich finde, das ist schon wichtig zu sagen, wir reden da nicht nur über Luftschlösser und über total abstrakte Dinge, sondern mittlerweile über Sachen, die wir jetzt realisieren können und die das am Boden bringen können.
Das ist dann vor allem die Wahl der Materialien, kann man das so sagen?
Es ist im Betrieb natürlich noch Dinge wie Energieeffizienz und gute Dämmung und so, ich würde sagen, klassische Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit. Aber wir haben eben in den Ökobilanzen gemerkt, es geht ganz stark um diese materielle Ebene und um die grauen Emissionen. Das Wort ist noch gar nicht gefallen, weil das ist eine ganz zentrale Erkenntnis. Es geht ganz stark um die grauen Emissionen und die machen heutzutage in Neubauten, im Bestand ist es anders, in Neubauten 50-80% der Emissionen über den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes aus. Das heißt, diese materialbezogenen Emissionen, die sind der Gamechanger und dort müssen wir einfach nicht nur hin zu graduellen Verbesserungen, sondern zur kompletten Umdrehung der Logik, das heißt zu Stoffen, die Kohlenstoff speichern, fertig. Und die gibt's gibt's nachwachsend und die gibt's im besten Fall noch einjährig nachwachsend, so wie Stroh, darum komme ich immer mit diesem Stroh, auch wenn mir dann manche für totalen Öko-Food sie erklären. Aber wir haben schon Häuser mit Stroh gedämmt und das geht, es ist in Österreich verfügbar und ist ein wunderbares Beispiel, dass man mit Nebenprodukten, die man nicht extra anbaut, die einjährig nachwachsen, aus Klimaperspektive einen richtigen Change hinkriegt. Also es ist nicht abstrakt, sondern das ist wirklich konkret runterbrechbar und das Stroh ist halt nur jetzt ein Beispiel.
Ja, aber lass mich das Beispiel mit dem Stroh vertiefen, das, um auch einmal ein bisschen wegzukommen vom Holz und um auch ein bisschen zu sehen, was das auch für eine Chance sein kann für die österreichische und die europäische Wirtschaft, wenn man sich auch auf einer Makroökonomie-Ebene anschaut. Also Stroh ist in Österreich ein einjähriges, regional nachwachsendes Abfallprodukt der Landwirtschaft. Wenn wir alle Häuser, die in Österreich gebaut werden oder saniert werden, mit Stroh dämmen, bleibt immer noch mehr Stroh übrig, als für die Viehwirtschaft gebraucht wird. Man kann das Stroh nicht einfach am Feld liegen lassen, weil das ist schlecht für den Boden. Also es ist total sinnvoll, das, was die Natur hier als CO2 aus der Atmosphäre nimmt und in ein Ding reinsteckt, im Gebäude zu verbauen, wo das CO2 gespeichert bleibt.
Das ist eine absolute Win-Win-Win-Situation. Also wir haben regionale Wertschöpfung, wir verwenden was, was einjährig nachwächst. Wir haben es lokal verfügbar, wir brauchen nichts extra anbauen. Wir speichern Kohlenstoff im großen Stil. Wir machen uns unabhängiger von globalen Märkten. Wir importieren kein Erdöl, das wir übers Mittelmeer führen und dann in 17 Prozessen behandeln, bis eine Dämmplatte rausschaut. Also es ist fast unglaublich, wie Win-Win-Win das alles. Also da verliert in Österreich überhaupt niemand irgendwas dadurch, sondern alle gewinnen dabei. Bei dem Beispiel. Es gibt andere Beispiele, wo es ein bisschen komplexer ist, muss man auch sagen.
Aber die Schwierigkeit bei diesem Beispiel von ISO-Stroh ist ja, dann auch die Zertifikate zu bekommen und auch die Zulassung zu bekommen, damit diese Bauelemente auch wirklich eingesetzt werden dürfen, also dass dieser Dämmstoff auch verwendet werden darf. Und da kommen wir wieder zu diesen Kräften, die natürlich, und diesen Systemen, die im Umbruch sind. Und da braucht's Pioniergeist, da braucht's wirklich viel Einsatz, um solche Dinge auch wirklich auf den Markt zu bringen.
Und es braucht Menschen, die es bestellen. Also sozusagen,
genau, richtig, aber
es wird wirklich durch diese
dieser
Nachfrage,
Kreislauf, ja, ist voll unbedingt notwendig, denn als Bauträger hat man natürlich die Verantwortung, dass die Baustoffe auch eine gewisse Grundvoraussetzung haben, dass sie auch gewissen Stufen, Brandstufen etc. entsprechen. Das wäre alles gegeben, am deutschen Markt ja. In Österreich sind die Hürden teilweise größer.
Was wir noch gar nicht gesagt haben, sollte dann das Gebäude irgendwann abgebaut werden, müssen sie unsere Kinder nicht überlegen, auf welche Deponie sie das dann legen, weil das kann man dann einfach kompostieren. Wir alle wissen, mit den Häusern heutzutage gedämmt sind, ist in vielen einfach Sondermüll.
Und es gibt, um da noch eins draufzulegen, also du hast jetzt gesagt, es ist eigentlich kreislauffähig und es ist, da brauche ich keine Nachweisführung dafür, sondern es ist so kreislauffähig, wie es nur, also eine Maximierung der Kreislauffähigkeit quasi. Und wenn ich jetzt wirklich Stroh denke oder Lehm denke, dann habe ich Ressourcen geschützt, ich habe Kreislauffähigkeit erreicht, ich habe Biodiversität nicht negativ beeinflusst und ich habe Emissionen reduziert und ich habe Kohlenstoff gespeichert. Das ist auch auf diesen Ebenen, die wir als Habitat 2030 anstreben, also noch einmal Klimaschützen, Lebendigkeit fördern und Ressourcen schonen. Es gibt Lösungen, die all diese Dinge im Vorbeigehen erledigen.
Ja, und Lehm zum Beispiel ist jetzt im Verarbeiten vielleicht noch ein bisschen herausfordernder, dass man das in so Prozesse reinkriegt, aber auch da gibt es schon sehr gute marktfähige Produkte. Und auch Lehm ist so kreislauffähig, dass ich, wenn ich dem Lehm, wenn ich keine Zusatzstoffe beimische, kann ich das am Ende des Lebenszyklus 1:1 wieder in das ein nächstes Gebäude einbringen.
Wir hatten eine Baustelle, da ist der Innenausbau mit Lehmbauplatten erfolgt. Und in irgendeinem Arbeitsgang, also die sind auch ein bisschen sperrig noch, manche von denen, aber in irgendeinem Arbeitsgang ist so eine Lehmbauplatte zerbrochen quasi und ein Teil davon runtergefallen am Boden und ist quasi ein Stück neben einem Haus liegen geblieben. Und die Tage darauf hat es 2-3 Mal geregnet und wie ich das nächste Mal auf die Baustelle gekommen bin, war das Ding weg. Und also für mich war das so augenöffnend, also nicht nur das zu verstehen, sondern wirklich auch zu sehen, wir haben ein Bauprodukt, das eine CE-Zertifizierung hat, das ich verbauen kann, das mir baubiologisch gut tut, das angenehmes Raumklima schafft und. Und das, wenn es sozusagen zum, also eben nicht Abfall wird, aber wenn es quasi irgendwo runterfällt oder ein Stück überbleibt, das ist einfach weg. Das wird einfach Teil von dem Boden. Fertig.
Ich habe den Eindruck, es gibt Gegenwind zu dem, wofür Habitat 2030 steht. Markus, du warst letztens in einer Radiosendung gemeinsam mit Hans-Joachim Schellenhuber und er hat gesagt, das ist wie der Kampf David gegen Goliath. Keine Ahnung, ob man den gewinnen kann. Wie geht ihr damit um?
Ja, also es gibt Gegenwind gegen das, wie wir da auftreten, auch wie wir ökobilanzieren ganz konkret und wie wir Ergebnisse darstellen und auch vermitteln. Ja, der Gegenwind ist sehr stark durch industrielle oder Interessen oder auch monetäre Interessen motiviert, würde ich jetzt einmal so kurz zusammenfassen. Und vielleicht ist es, weil du das Gespräch mit John Schellenhuber erwähnt hast, also John Schellenhuber, Klimaforscher und eben Gründer des und langjähriger Leiter des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam. Also mein Glück, dort zu sitzen und mit John Schellenhuber war ja, dass sozusagen dann, wie dann später quasi sehr, sehr kritische Fragen aufkommen sind, dass dort der Endgegner gesessen ist. Quasi also ein Klimaforscher, der sagt zum Beispiel, es gab auch mal eine Asbestindustrie und jetzt gibt es halt Zementindustrie, aus der wir raus müssen. Der Dinge von sich gibt, die nicht einmal ich mir sagen traue, in dieser Prägnanz oder in dieser Radikalität auch. Genau, und wie wir damit umgehen, also mit Widerstand, ich glaube, das wissen wir noch nicht. Also wir merken gerade erst, wie viel beharrende Kräfte es interessanterweise auch teilweise von manchen Akteuren in der Wissenschaft, aber auch von manchen Teilen der Industrie und genau, und auch in manchen anderen Bereichen gibt, primär würde ich mal sagen, aus wirtschaftlichen und rein monetären Interessen heraus. Wir wissen es echt noch nicht, kommt mir vor. Wir sind da ein bisschen…
Ich glaube, es braucht auch hier das Hineinleben in die Antwort.
Genau, ist eine Frage, vor der wir stehen, genau.
Wenn jemand, der sich beteiligen möchte, von dem Wissen profitieren möchte, was kann er machen? Also vielleicht doch nochmal zur Genossenschaft. Wie kann man aktiv teilnehmen, passiv teilnehmen? Was gibt es für Möglichkeiten?
Gerne. Vielleicht hole ich jetzt dann nochmal aus, deine Frage von vorher zu beantworten, ja. Warum die Genossenschaft? Und diese Frage des Widerstandes ist vielleicht auch eine, die hier auch einen Teil der Antwort gibt. Wir haben sehr lange überraschend effizient und wirksam gearbeitet, sehr anarchisch. Selbst organisiert, ohne große Steuerung, Koordination, trotzdem auch sehr strukturiert und dranbleibend und konsequent. Und es war dann nach der letzten Zukunftswerkstatt, dass die große Aufgabe zwischen der bis zur heurigen Zukunftswerkstatt eine Strategie und eine Organisationsform zu erarbeiten. Und natürlich auch aus diesen Tätigkeitsfeldern, aus die wir kommen, war die Genossenschaft etwas, das uns sehr nahe liegt, vom was das Wesen einer Genossenschaft ist und auch etwas, das ein bisschen einen formelleren Rahmen und mehr Rechtsschutz auch bietet als ein Verein. Wir haben dann vor dem Sommer auch, weil wir ein Forschungsprojekt eingereicht haben, war es dann so drängend, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine Rechtsfigur. Und da haben wir uns entschieden, die Genossenschaft zu gründen, sie unter dem Dachverband Rückenwind zu gründen. Und wir haben sie dann bei der Zukunftswerkstatt heuer vorgestellt. Es ist jetzt am Montag die erste Wahl des Vorstandes. Und auch die Arbeitskreise wurden bei der Zukunftswerkstatt schon irgendwie vorgestellt und auch die Leiter der Arbeitskreise. Und wenn man Mitglied werden möchte, geht das ganz einfach. Es gibt einen Antrag auf der Homepage, den gibt es für natürliche und juristische Personen. Es ist aber auch uns wichtig, dass das so bleibt und deswegen auch hier nochmal die Einladung an alle, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu engagieren, sich einzubringen und dabei zu sein, ohne Genossenschaftsmitglied zu sein. Klimafrühstücke sind für alle zugänglich und man kann auch in den Arbeitskreisen mitarbeiten oder in den Gruppen, ohne Genossenschaftsmitglied zu sein.
Und eine Organisation funktioniert leider Gottes immer noch ein bisschen mit Geld. Also man kann immer noch mit Sponsoring und Spenden auch so unterstützen, wenn man ganz still Stärke geben will in die Organisation, ja.
Ja, danke, dass du das sagst, weil das einmal so, wir arbeiten alle sehr viel ehrenamtlich, das werden wir auch weiterhin machen, aber für diese Wirksamkeit, die wir uns wünschen, braucht es eben auch ein Budget und das haben wir jetzt zum ersten Mal.
Wollt ihr noch was Wichtiges ergänzen?
Ja, ich möchte schon eine Einladung ergänzen. Es macht Mut, in diesem Netzwerk die Unterstützung zu spüren. Es macht Freude, gemeinsam so schnell weiter zu lernen. Es macht Lust, es macht handlungsfähig. Und wir laden alle herzlich ein, hier mitzumachen.
Ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ja?
Ich hätte trotzdem noch was.
Ja, gerne. Das weiß ich, das wärst du, Markus.
Danke. Genau, das war ein schönes Schlusswort und ich muss vielleicht noch so sagen, angesichts dessen, wovor wir da stehen und wie leicht es ist, heutzutage die Hoffnung zu verlieren, muss ich sagen, es gibt auch Hoffnung, einfach konkret mit anderen Menschen tätig zu sein und einen Unterschied zu machen, sich Wissen anzueignen, Dinge konkret am Boden zu bringen, in Projekten umzusetzen und auch einen Spaß zu haben noch dabei. Also es ist wirklich, also wenn es das nicht gäbe, ich würde das so vermissen. Und zum Glück geht es vielen anderen Menschen auch so und herzliche Einladung, dabei zu sein.
Jetzt fällt mir schon noch was ein. Wichtig eben, aktiv mitzugestalten, raus aus dieser passiven Rolle zu gehen und aktiv was zu tun. Also das ist, glaube ich, auch die Einladung, genau, die wir an alle geben.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für das Gespräch. Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und wenn einer geht, nimmt er alle anderen mit. Ketten reagieren, das Ziel, das wird verfehlt.
Vielen Dank an Elfie Mörtel, Katharina Kotmiller und Markus Zilke von Habitat 2030 für das Gespräch und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Es sind eben nicht nur Menschen in der Baubranche, die möchten, dass sich was ändert, wie wir bauen und wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Deshalb vielen Dank auch an die Band Sigrid Horn für die Möglichkeit, ihre Musik in dieser Folge abspielen zu dürfen. Wie immer findet ihr alle weiterführenden Infos und Links in den Shownotes. Übrigens, es gibt auch einen Newsletter von Morgenbau mit weiterführenden Infos. Abonniert ihn jetzt gleich über die Morgenbau-Webseite oder über den Link in den Shownotes. Und unterstützt uns doch bitte auch monetär via Steady. Ich sage euch jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.
Es muss eine Lösung geben, bevor es geht, es müsse doch wehen.